Und auch vielleicht ein Wort noch zu Iris' Wort. Jesus sagt uns, siehe, ich mache alles neu. Ja, er macht neu im Frühjahr, er macht neu in uns, er macht neu in unserem Herzen. Er verändert uns und das ist wirklich ein Grund zu jubeln und zu loben, weil er der Herr ist. Jesus, wir preisen dich. Du bist der Herr. Du bist hier in unserer Gemeinde. Du bist der Haupt unserer Gemeinde. Und wir danken dir dafür, Herr, für deine Führung und für deine Leitung. Du bist der König. Und wir öffnen unseren Herzen, Herr, und wir bitten, dass du auch jetzt, in diesem Moment, in unseren Herzen hineinsprichst. Wir wollen das, Herr. Wir wollen von dir hören. Wir möchten in so vielen Dingen neu werden, neue Dinge sehen. Danke, du führst und leitest. Amen. Ja, wir haben in den letzten Wochen sehr viel über Anbetung gehört. Anbetung im Geist, Anbetung in Wahrheit. Nicht wahr? Und wir haben gehört, warum wir überhaupt leben. Wir leben, um Gott zu verherrlichen. Amen. Amen. Und ja, und für heute Morgen gab mir Gott Liebe auf dem Herzen. Wenn wir Gott verherrlichen wollen, ja, wir tun das, weil wir ihn lieben. Und was ist Liebe? War meine Überlegung und meine Frage. Ich habe vieles zum Predigt aus einem Buch geholt. Das ist von Max Lucado, Liebe in Überfluss. Ein tolles Buch, wenn jemand das noch lesen möchte. Und unser Predigttext ist ein sehr bekannter Predigttext, 1. Korinther 13. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Liebe kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe gibt niemals auf. Und so ist mein erster Punkt, ja, Geduld. Liebe ist geduldig. Ja, wo bekommen wir Geduld? Geduld ist ein Geschenk von Gott. Es ist ein Frucht, der wächst in uns. Das lesen wir im Galater 5, Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Geduld. Geduld hat auch mit Verstehen zu tun. In Sprüche 11, Vers 12 steht, ein verständiger Mensch schweigt still. Einmal hatte ich einen Predigtdienst in einer sehr großen Gemeinde. Und als ich zum Predigen begann, hatten zwei Männer einfach ziemlich laut unterhalten. Sie redeten die ganze Zeit. Und das hat mich gestört. Und ich wurde so ungeduldig. Und ich dachte, was mache ich nun? Das stört mich, es stört alle anderen. Ich dachte, was soll ich machen? Soll ich ihnen einen entrüsteten Blick werfen? Aber dann kam der Gottesdienstleiter nach vorne und sagte, entschuldige, ich habe etwas vergessen. Ich habe vergessen zu erwähnen, wir haben einen Gast. Und der Gast spricht kein Deutsch. Und deswegen hat er einen Bekannten mitgebracht, der alles übersetzt. So, plötzlich war mein Ungeduld in Geduld gewandelt, weil ich hatte verstanden, ja, warum diese Männer redeten. Wir lesen auch in Sprüche 17, 27, ein Vernünftiger mäßigt seine Rede. Und in diesem Zusammenhang sollten wir vielleicht überlegen, verstehen und Geduld und dass wir Liebe zuhören sollten, bevor wir explodieren. In dem Buch gibt es eine Geschichte, eine wahre Geschichte von einem Mann namens Elie Wiesel. Er war 26 Jahre alt und er arbeitete in 1954 als Korrespondent bei einer jüdischen Zeitung. Er hatte 10 Jahre in ein Konzentrationslager verbracht. Er sollte den französischen Autor François Mauriac, den Nobelpreisträger für Literatur, interviewen. Er kam nervös und kettenrauchend an Mauriacs Wohnung an. Noch hat er nicht alles, was er in Deutschland erlebt hatte, verarbeitet. Mauriac war ein gestandener Katholik. Und er begann, über sein Lieblingsthema zu reden. Sein Lieblingsthema war Jesus. Der Name Jesus, das war sein Lieblingsthema. Und Wiesel empfindet zunehmend Unbehagen. Der Name Jesus für ihn war, als würde man mit dem Daumen auf eine entzündete Wunde drücken. Wiesel versuchte, das Gespräch immer umzulenken in eine andere Richtung. Aber Mauriac kam immer wieder zurück auf Jesus. Und langsam kam der Zorn in Wiesel auf. Der christliche Antisemitismus, mit dem er aufgewachsen war, die Trauer und Schmerz der Erlebnisse in Auschwitz und Buchwald, kommt wieder hoch. Er klappt sein Notizbuch zu und steht zornig auf. Mein Herr, sagt er, Sie sprechen immer von Christus. Christus, sein Leiden, Christus, die Qualen und der Tod Christi, darüber sprechen immer die Christen. Aber ich möchte, dass Sie wissen, dass ich ungefähr vor 10 Jahren, nicht weit weg von hier, jüdische Kinder gekannt habe, von denen jedes einzelne 1000-mal, 6 Millionen-mal mehr gelitten hat als Jesus am Kreuz. Und über sie sprechen wir nicht. Verstehen Sie das? Über sie sprechen wir nicht. Mauriac war zutiefst berührt. Wiesel ging stürmend die Tür hinaus. Mauriac ging ihm nach. Bitte kommen Sie zurück. Und sie setzten sich auf dem Sofa. Und Mauriac fing an zu weinen. Er sagte, ich möchte doch mehr hören über die Lage, die Züge, die Tode. Und er fragt Wiesel, warum er das nicht alles aufschrieb. Und Wiesel antwortete, dass der Schmerz einfach zu gewaltig war. Er hatte geschworen, er würde nur schweigen. Aber Mauriac sagte ihm, er sollte besser darüber schreiben. Und dieser Abend veränderte beide Männer. Und sie blieben Freunde bis zu Mauriacs Tod in 1970. Wiesel wurde auch bekannt durch sein Buch »Die Nacht«, einen Bericht über den Holocaust, und später gewann auch er den Frieden-Nobelpreis. Ja, es ist eine bewegende Geschichte, eine wahre Geschichte. Aber was wäre, wenn Mauriac ungeduldig gewesen wäre? Und er hatte einfach gedacht, als dieser junge Mann da war und nichts von Jesus hören wollte, ja, dann soll er einfach bloß gehen. Gut, dass ich ihm los bin. Aber so war Mauriac nicht. Er hatte Geduld, er reagierte liebevoll. Und so konnte ein Heilungsprozess beginnen, ein Heilungsprozess bei beiden Männern. Wie verhalten wir uns? 2. Petrus 3, Vers 9 lesen wir, Gott ist geduldig mit euch. Und wenn Gott mit mir geduldig ist, kann ich dann nicht auch ein wenig Geduld für den anderen haben? Natürlich können wir das. Die Liebe ist geduldig. Und die Liebe ist freundlich. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, er war freundlich. Er ging mit den Menschen umher. Er ging zu Hochzeiten. Dort geschah sein erstes Wunder, als er dann aus Wasser Wein machte. Ja, und er war unterwegs mit den Menschen, hat geholfen. Er hatte freundlich gegessen mit Sünder und Zöllner. Wir denken an Zachäus, der sein Leben nach der Begegnung mit Jesus ganz umkrempelte. Und Jesus sprach mit der Frau am Brunnen, was normalerweise ein Rabbi nie getan hätte. Und Jesus lebte mit seinen Jüngern 3 Jahre in tiefer Freundschaft. Und Gott ist freundlich mit uns. Amen. In Nehemiah 9, Vers 17 lesen wir, du aber bist ein Gott, der vergibt, voll Liebe und Erbarmen. Du bist voll Geduld und von grenzenloser Güte. Und David schrieb, denn deine Güte ist besser als das Leben. Und Paulus schrieb, aber dann haben wir Gottes Liebe und Güte erfahren durch unser Erlöser und Retter Jesus Christus. Jesus selber sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ich denke, das ist ein sehr bekannter Bibelvers, kennen wir bestimmt alle gut. Aber vielleicht sollten wir es aus der Kultur in Israel verstehen. Die Bauern im alten Israel trainierten junge Ochsen, indem sie sie mit einem erfahrenen, älteren Tier in ein Joch spannten. Die Gurte bei dem älteren Tier wurden fest angezogen. Es trug also die Last quasi allein. Bei dem jüngeren Tier saß das Joch locker. In diesem Vers sagt Jesus, ich gehe neben dir. Wir gehen beide unter denselben Joch, aber ich trage die Last und ziehe das Gewicht. Und mit dieser Freundlichkeit geht Jesus mit uns. Ich denke, er trägt viele unserer Lasten, ohne dass wir es überhaupt merken. Er trägt unsere Sünde, er trägt unsere Schande. Trägt er auch manche Ängste, bevor wir sie überhaupt wahrgenommen haben? Hat Jesus dich nicht schon einmal aus der Patsche geholfen? Wie bei dem Hochzeit von Kana? Bestimmt. Ist Jesus nicht auch zu dir nach Hause gekommen? Wie beim Zachäus? Hat er dir nicht zugehört und Antworten gegeben? Wie der Frau am Brunnen? Und wie freundlich bist du? Und hast du das letzte Mal etwas Freundliches für jemanden aus deiner Familie getan? Denke an deinen Arbeitsplatz. Oder in der Schule. Welche Person wird am häufigsten übersehen, ausgegrenzt oder sogar gemobbt? Bist du dieser Person freundlich? Lässt du auch mal einen Autofahrer einscheren? Lässt du manchmal eine junge Mutter mit 3 Kindern an der Supermarktkasse den Vorrang haben? Wie verhält es sich bei uns hier in der Gemeinde? In Galater 6, Vers 10 steht, solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Und was noch viel schwerer ist, Jesus sagt, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Und wir lesen Epheser 4, 32, seid vielmehr freundlich und barmherzig, immer bereit, einander zu vergeben, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Die Liebe ist freundlich, aber die Liebe kennt keinen Neid. Manchmal spüren wir Neid in unseren Herzen, in bestimmte Lebenssituationen, wenn wir etwas nicht haben, die wir gerne hätten. Eine Freundin von mir, ich sehe sie zweimal im Jahr bei einer Frauenfreizeit und dort referiere ich. Und die Frauen bei der Freizeit, die stellen sich immer vor. Ja, und das geht dann so. Sie sagen, ja, ich heiße so und so und meistens heißt das ja, und ich bin verheiratet und ich habe so und so viele Kinder oder auch Enkelkinder. Nur meine Freundin war nicht verheiratet und sie war fast immer die einzige Frau im Raum, die nicht verheiratet war. Und ich spürte einfach in ihr Innerstes, dass es ihr einfach so weh tat. Das war ihr Wunsch, aber ja, da war so eine Neid da. Aber dann schaffte sie es, das an Jesus abzugeben und zu sagen, ich will das nicht mehr. Jesus, hilfe du mir, ich will diese Neid abgeben. Ja, und dann kam Mr. Richtig vorbei und sie ist verheiratet und sie hat 2 erwachsene Kinder und sie müsste dann nicht einmal die Mühe machen, um Windel zu wechseln. Sie hat die Kinder. Ja, Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, lesen wir. Und Eifersucht führt zu Schlimmeren. Sie warfen ihn in eine Grube und verkauften ihn als Sklaven. Eine Frage, waren die Pharisäer böse Menschen? Eigentlich waren die Pastoren und Lehrer ihrer Zeit. Aber wir lesen in Matthäus 27, die Führer des jüdischen Volkes hatten das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid und Hass angezettelt. Als ich Pastorin war in der Gemeinde in Linz am Rhein, hatte ich immer um mich geschaut, um die größeren Gemeinde. Ich wünschte mir, dass meine Gemeinde groß wäre und wollte sogar in eine große Gemeinde sein. Bis Gott zu mir sprach und sagte mir, es ist meine Gemeinde. Ich bin hier. Und ich bringe die Leute dazu, die hier hinkommen sollen. Und ich sollte mehr auf ihn vertrauen. Im Psalm 37 steht, beneide nicht die Menschen, verlass dich auf den Herrn und tu Gutes. So wenn wir spüren, dass wir neidisch sind, müssen wir Gott mehr vertrauen. Die Brüder von Josef vertrauten Gott nicht. Die Pharisäer vertrauten nicht darauf, dass Gott ihre Probleme lösen würde. Und Neid führt zu Krankheit. Wir lesen in Sprüche 14, Vers 30, der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen innerlich zerfressen. Es gab einmal ein kleines Mädchen und sie liebten ihr Perlchen. Sie hatte eine Perlenkette und das war ihr liebstes Besitz. Und überall, wo sie ging, hatte sie immer ihr Perlenkettchen an. Ihr Vater war mal eine Woche auf Dienstreise. Und als er zurückkam, hat sie sich gefreut und er nahm die ganze Nachmittagszeit, um mit ihr zu spielen. Und am Abend brachte sie ihr auch ins Bett und er fragte sie, hast du mich lieb? Sie sagte, ja, Papa, du bist der Liebste, ich hab dich so lieb. Und er fragte, hast du mich eigentlich lieber als dein Perlchen? Würdest du mir deine Perlchen geben? Und sie sagt, aber nein. Nein, Papa, ich kann dir doch meine Perlen nicht geben. Mach nichts, sagt er. Er gab ihr einen guten Nachtkuss. Aber am nächsten Tag ging es ihr nach. Und am Abend, als ihr Papa wieder da war, ging sie hin. Sie sagt, Papa, ich liebe dich doch mehr als meine Perlchen. Und ich möchte dir meine Perlen doch geben. Und er sagt, das ist gut, sagt er. Nämlich, ich habe ein Geschenk für dich. Und es war ein schmales Kästchen. Und da drin waren Perlen. Und es waren echte Perlen. Und das Kind freute sich wirklich riesig. Was Gott uns gibt, ist echte Liebe. Ja, aber zuerst möchte er, dass wir ihm die falschen Dinge, die wir denken, das ist uns wichtig, dass wir es ihm abgeben. Ja, das höchste Geschenk von allem ist, Gott zu kennen. Sind wir bereit, ihn immer besser kennenzulernen? Und wenn wir bereit sind und das tun, dann verschwindet unser Neid. Neid hat keinen Boden mehr, keine Nahrung, wenn echte Liebe empfangen wird. Empfängst du echte Liebe, dass jeder Neid verschwinden muss? Liebe prahlt nicht, ist nicht überheblich, haben wir gelesen. Ich kenne eine Frau, sie ist immer sehr nett, sie hat sehr viel Geld und alle wissen, dass sie sehr viel Geld hat. Die Pharisäer waren überheblich. Jesus sagte in Matthäus 23, und alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten ihrer Gewänder besonders lang. Bei Festessen nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch und in den Synagogen die vordersten Sitze. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Und Paulus sagt, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jesus ist Gottes Sohn und er ist unser Vorbild und er hat sich erniedrigt. Wir lesen in Philipper 2, er, der Gott in allem gleich war und auf eine Stufe mit ihm stand, nützte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie anderen Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ja, Jesus hat sich erniedrigt. Auch wir dürfen nicht überheblich sein. Und wir dürfen uns freuen. Hier in die Gemeinde sind sehr viele Gaben. Ja, jeder hat Gaben von Gott bekommen. Und darüber dürfen wir freuen, dass wir einander ergänzen. Liebe. Liebe ist nicht verletzend. In meinem Kleiderschrank habe ich sehr viel Klamotten. Und das liegt daran, dass ich jetzt über sehr, sehr viele Jahre immer die gleiche Kleidergröße habe. Und dann, wenn Sachen einfach, ich kaufe dann Neues, was Mode ist, aber was jetzt vielleicht älter ist, aber es passt mir noch und es ist noch gut in Ordnung, das kann ich irgendwie nicht wegtun. Und so hängt es im Kleiderschrank. Und dann, das war jetzt vor 2 Jahren, waren Kleider wieder in Mode in dem Sommer. Und ich dachte, wow, die Kleider sind wieder in Mode. Und ich schaute in meinen Kleiderschrank und da hatte ich so ein tolles Kleid. Und ich dachte, ja, das ist es. Jetzt sehe ich mein tolles Kleid wieder an. Und wir waren in England und wir gingen in eine Gemeinde, wo wir auch sonst gehen, wenn wir in England sind. Und die haben gesagt, oh, hello Naomi, schön, dich zu sehen. Es war eine Frau, die ich schon was länger kenne. Und sie sagte, das ist ja schön, dass ihr wieder hier in England seid. Und hat sie gesagt, aber was hast du für ein altes Kleid an? Und das hat mich so verletzt. Und mein schönes Kleid machte mir keine Freude mehr. Und es ist wirklich ein schönes Kleid. Aber naja, seitdem habe ich es nicht mehr angezogen. Und ja, wisst ihr, persönliche Bemerkungen sind das, was uns vielleicht am meisten verletzen. Ja. In Kolosse 4 lesen wir, eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Und Jesus sagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, sollen das, nochmal, Jesus sagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten in Matthäus 7, Vers 12. Jesus ist unser Vorbild. Er war freundlich, er war nie verletzend. Wenn du eingeladen bist, vielleicht zum Kaffee trinken oder zum Essen gehen, nimmst du ein Mitbringsel mit? Nimmst du was mit? Ja? Vielleicht Blumen oder Schokolade oder eine Flasche Wein vielleicht. Jesus bringt auch etwas mit. Er bringt die Gabe des Heiligen Geistes. Und während Jesus da ist, ja, bedient er seinen Gastgeber. Wir lesen Markus 10, 45. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und bevor Jesus gegessen hatte, sprach er ein Dankgebet. Und er ging erst, wenn alles aufgeräumt war und die Reste entsorgt waren. Als die Menschen redeten, hat er nicht unterbrochen. Er hatte immer zugehört und gefragt, was willst du? In Römer 12 lesen wir, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Die Einstellung anderer Menschen haben wir nicht im Griff, aber an unseren eigenen können wir sehr wohl etwas tun. Was ist Liebe? Liebe kennt keine Selbstsucht und sie ist nicht auf sich selbst bedacht. Es gibt eine Krankheit. Diese Krankheit ist viel schlimmer als alle anderen Krankheiten. Ja, noch viel schlimmer als Corona. Und es tut mir leid, euch zu sagen, aber ihr seid infiziert. Ihr seid Opfer und Überträger. Du hast einen Fall von Selbstsucht. Du lachst. Ich glaube, einige denken, nein, das habe ich doch nicht. Ich will es euch beweisen. Wenn wir jetzt ein Gruppenfoto machen würden, ja, und dann hinterher bekommst du das Bild, wo schaust du als allererstes hin? Ich wette, du schaust dich selber an. Und ja, wenn du schön getroffen bist, dann freust du dich und du sagst, das ist ein tolles Bild. Aber wenn du schielst oder du hast Spinat zwischen die Zähne, dann denkst du, das ist ein schlechtes Bild. Stimmt doch, oder? Ja. Ja, diese Krankheit hat körperliche Anzeichen. Zum Beispiel klauenartige Hände. Wenn du selbstsüchtig bist, dann krallen deine Hände manchmal an Besitz fest. Selbstsüchtigen haben vorstehende Zähne. Zeigst du deine Zähne, wenn du verärgert bist? Selbstsüchtige haben schwere Füße. Ein Auto will vor dir auf deine Spur einscheren. Und plötzlich spürst du, wie dein Fuß auf dem Gaspedal bleischwer wird. Ein Egoist hat Schultern in Überbreite und sie sind wund vom ständigen Klopfen auf den eigenen Schultern. Und Egoisten haben ein Motto, es dreht sich alles um mich und was ich will. In Jakobus 3, Vers 16 steht, denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann ungehindert ausbreiten. In unserer Welt ist sehr viel Selbstsucht. Nicht wahr? Wir brauchen nur in die Zeitung zu lesen. Zwei junge Männer rasen mit einem Auto durch die Stadt, machen Autorennen durch die Stadt und die junge Frau, die neben sitzt, stirbt. Einfach Selbstsucht, egoistisch. Sie wollten schauen, zeigen, wie toll sie waren. Oder, ja, wir lesen auch, das war jetzt ganz neulich, eine alte Frau wurde dann geraubt von ihren Handtaschen. Doch sie war auch verletzt. Zwei junge Männer, die das einfach, ja, sie wollten das Geld haben. Sie wollten es haben und dachten nicht über die Frau nach. Es ist so viel Bösheit in unserer Welt durch Egoismus. Ein Pastor, den ich kenne, bekreuzigt sich selber nach jeder Gebetszeit. Und er sagte, ja, hat er gesagt, dass erst diese erste Bewegung, das ist wie ein I, das ist I in Englisch, I, ich. Ja? Aber dann, wenn ich es kreuze, denke ich an Jesus. Jesus am Kreuz. Und dann ist Jesus mein Mittelpunkt, sagt er. Es gab einmal einen egoistischen Arzt. Diesen Arzt machte eine Fehldiagnose. Er sagte, eine Patientin war tot. Das war seine Feststellung. Und die Familie wurde benachrichtigt. Und der Ehemann trauerte tief. Aber nun so die Überraschung der Krankenschwester, war die Frau nicht tot. Sie lebte noch. Die Krankenschwester freute sich und sagte der Arzt sofort, ja, am besten benachrichtige dich die Familie. Sie müssen wissen, die Frau lebt. Aber der Arzt war es peinlich, das tat seine Ärger zuzugeben, er hätte einen Fehler gemacht. So er rief an und sagte der Mann, ich möchte Ihnen sprechen über den Zustand Ihrer Frau. Und der Mann sagt, Zustand? Ich dachte, sie wäre doch tot. Und der Stolz des Arztes ließ es immer noch nicht zu, dass er seine Schuld eingestehen würde. Und er sagte, nun, es ist eine leichte Besserung geschehen. Nun, wenn wir so biblisch überlegen, ja, Lazarus, ja, wenn Lazarus dann aus dem Grab kam, weil Jesus ihn zum Leben gebracht hat, das war dann doch nicht eine leichte Besserung. Das war Leben und Freude. Ja, und diesen Arzt, der hat durch seinen Egoismus so viel verpasst. Ja, die Freude, die er hätte haben können, mit allen im Krankenhaus und mit der Familie. Diese Frau lebt doch. Und ja, das hat ihm leider nicht gehabt. Aber sind wir nicht auch manchmal so? Ja, anstatt dass wir auf einer Beerdigung sind, leben wir eigentlich mit Jesus. Und das ist ein Freudenfest. Ja, eigentlich hätten wir ein Bad in Lava verdient, aber wir dürfen in dem Meer der Gnade baden. Wow. Aber wenn man unsere Gesichter anschaut, könnte man eine leichte Besserung verstehen. Ja. Wir haben immer Grund, nicht wahr, zu klagen über unsere Probleme. Aber Wir haben auch alle Grund zu ermutigen und zur Freude in Jesus. Ja, und das ist doch viel größer. Ja, wir sind eingeladen zu kommen und zu trinken in tiefe Zügen aus der Güte Gottes. Und das, ja, das darf offenbar sein, offensichtlich, auch in unser Gesichtsausdruck. Die Liebe ist weder reizbar noch nachtragend. Aus Eifersucht war Kain so zornig, dass er seinen Bruder tötete. Und in Epheser 4, Vers 26 lesen wir, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Zorn kann leicht zur Sünde führen. Josefs Brüder waren zornig und warfen ihn in eine Grube, verkauften ihn als Sklave. Saul war zornig auf David und versuchte ihn zu töten. Jona war ganz beleidigt, als Gott Ninive verschonen wollte. Sie hatten sich alle zu Gott bekehrt. Aber Jona verstand das nicht. In Jona 4, Vers 1 lesen wir, das aber verdross Jona sehr und er war zornig. Und Paulus war zornig auf die Christen. Damals hieß er Saulus. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Bis er auf die Straße nach Damaskus Jesus begegnet. Ja, wir müssen schnell lernen, ja, zu sagen, mein Herz gehört Gott. Egoismus, Neid und Zorn, ihr habt keinen Zutritt bei mir. Und wenn wir nachtragend sind, tragen wir immer etwas mit. Und mit Dauer wird das so schwer. Und das ist Zeit, die Dinge Jesus abzugeben. Die Liebe freut sich nicht an Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. In 2. Timotheus 4 lesen wir, denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehre aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren von der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Wir leben in einer solchen Zeit jetzt, oder? Aber noch ist es Zeit der Gnade. Ich las in dem Buch eine Geschichte, eine wahre Geschichte von einem Mann namens Louis Laws. Eine Geschichte aus 1921. Er war Gefängniswärter in the Sing Sing Gefängnis. Das ist in New York City. Es ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Da sind Mörder und Räuber für viele Jahre. Die Ehefrau von Louis hieß Catherine. Sie hatte so viel, es tat ihr so leid um diesen Gefangenen. Und ein Gefangener wurde blind. Und sie brachte ihm Blindenschrift bei. Über die vielen Jahre gab es auch welche, die dann nicht mehr hören konnten. Und sie lernte dann dieses Gebärdensprache und brachte das die Gefangene bei. Und sie half überall, wo sie konnte. 16 Jahre lang kümmerte sie sich um diesen Männer. Und in 1937 staunten alle, wie wahre, echte Liebe Menschen verändern kann. Eines Morgens kam Louis nicht zum Dienst. Die Gefangene wussten, es muss was passiert sein. Und tatsächlich, seine Frau war bei einem Autounfall gestorben. Sie wurde am nächsten Tag aufgebahrt, bei sich zu Hause. Die Gefangene stellten sich in eine Reihe an den Zaun des Gefängnisses. Und sie hatten Tränen in den Augen. Sie wollten da an dieser Ecke so nah wie möglich bei Catherine sein, um ihr irgendwie die letzte Ehre zu geben oder sich zu verabschieden. Und die Gefängniswärter machten eine erstaunliche Entscheidung. Sie sagten den Männern, ihr dürft gehen. Ihr dürft gehen zu das Haus von Louis Laws, ihr dürft Abschied nehmen. Und diese Schwerverbrecher gingen ohne Wächter dorthin und verabschiedeten sich. Und am Abend waren alle wieder da in dem Gefängnis. Und das war wirklich wie ein Wunder, wie Catherine sie mit so viel Liebe berührt hat, dass sie so anders geworden waren. Auch wir waren mal Gefangene. Wir waren gefangen in Sünde. Und Jesus hat uns befreit. Jesus hat uns verändert. am Kreuz von Golgatha hat die Wahrheit gesiegt. Jesus lebt und schenkt uns seine Liebe für unsere Mitmenschen. Und wir können Gott bitten, dass er uns Menschen zeigt, die unsere Liebe und unsere Hilfe brauchen. Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles und sie hält allem stand. Und wir kennen aber alle, manches ist einfach schwer zu ertragen. In der Familie, in der Arbeit, in der Gemeinde. Paulus schrieb den ersten Korintherbrief, weil es viel um Streit und Konflikt ging. Und er antwortete in den ersten Korintherbrief, in den Kapiteln 1 bis 12, viele Fragen, er gibt Rat zu ihren Problemen. Aber in Kapitel 13, unser Predigttext, wechselt er das Thema und es geht da um Liebe. Die Liebe erträgt alles. Jesus hat alles ertragen, ausnahmslos, bis es vollbracht war. Er geht mit uns, er hilft uns und wenn wir nicht mehr können, trägt er uns. Vielleicht erinnert ihr euch an ein Gedicht, Spuren im Sand. Das ist auch so ähnlich. Die Liebe glaubt alles. Wir dürfen alles glauben, was wir in der Schrift lesen, was Gott in unseren Herzen spricht. Und ja, wir dürfen hoffen, weil Jesus unsere Hoffnung ist. Er ist der Fels. Auf ihn können wir feststehen. Die Liebe gibt niemand auf. Ja. Und da denke ich gerade auch an unsere Kinder. Wir sollten ihnen immer wieder sagen, ja, dass Gott ihnen liebt. Die Israeliten müssten die Festtage einhalten. Das hat Gott ihnen gesagt. Festtage müssten sie einhalten. Und warum? Sie müssten auch ihr Kinder dabei erzählen, warum sie die Festtage einhielten. Ja, um zu denken, wie sie befreit waren durch ein Wunder aus Ägypten, in die Freiheit, ins gelobte Land. Und auch wir haben so viel Grund, nicht wahr, zu feiern an unseren Feiertagen. Und wir feiern Jesus. Und das ist so wichtig, dass wir immer wieder auch vielleicht neue Wege finden, unsere Kinder und Enkelkinder davon zu erzählen, warum wir feiern. Als ich die Ballettschule geleitet hatte in Bonn, die Kinder dort, die meisten, wussten nicht, warum wir Ostern feiern. Es ging nur um Osterhäschen, Ostereier. Und das ist so traurig. So ist es in unserer Gesellschaft. Aber wir haben die Wahrheit. Die Wahrheit siegt und wir können auch mutig davon erzählen. So, ich komme jetzt zum Schluss. Wenn wir im 1. Korinther 13 die Versen 4 bis 7 lesen, fragen wir uns, tja, das ist Liebe? Können wir so lieben? Als Neugläubige habe ich gedacht, so kann ich nie lieben. Und das stimmt auch, wir können nicht so lieben, weil es geht hier um die göttliche Liebe. Und erst wenn wir wirklich im Himmel sind, werden wir so lieben können. Ja, es geht hier um die Agape, göttliche Liebe. Die Liebe, wie Jesus es hatte. Er hatte alles ertragen, alles geglaubt, alles gehofft, alles ausgehalten. Aber ich möchte euch gern eine Hausaufgabe geben. Seid ihr bereit? Ja. So, die Irene hat Hausaufgabenzettel für euch. Die möchte nur, dass ihr müsst nur euren Namen reinschreiben. Auch nur in die erste Klasse. Ja, und lesen, was da steht. Und es steht dann so, ich lese es. Der Text ist so, ihr schreibt aber euren Namen rein. Christus in Naomi ist geduldig. Ja, Christus in Naomi ist freundlich. Christus in Naomi kennt keinen Neid. Christus in Naomi kennt keine Selbstsucht. Christus in Naomi prahlt nicht. Christus in Naomi ist nicht überheblich. Christus in Naomi ist nicht verletzend. Christus in Naomi ist nicht auf sich selbst bedacht. Christus in Naomi ist nicht reizbar. Christus in Naomi ist nicht nachtragend. Christus in Naomi freut sich nicht an Unrecht. Christus in Naomi freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Christus in Naomi erträgt alles, glaubt alles, hofft alles und hält allem stand. Nur eins wird bleiben, Christus in mir. Und wer lebt in euch? Jesus Christus, ja, er tut es in uns. Amen. So, wenn Freundlichkeit nur grollend oder schmollend kommt, dann erinnern wir uns, wie freundlich Jesus ist. Und wir bitten ihm, uns freundlicher zu machen. Wenn uns die Geduld ausgeht, dann danken wir ihm für seine. Und wir bitten ihn, dass er uns geduldiger macht. Und wenn es uns schwerfällt zu vergeben, dann werden wir nicht alle die Male aufzählen, wo wir verletzt waren. Nein, wir werden überlegen, die viele Male, wo Jesus uns vergeben hat. Ja, wo wir Gnade empfangen haben. Und ja, wir können empfangen. Wir können in tiefen Zügen trinken von der endlosen Liebe des Himmels. Und diese Liebe dürfen wir weitergeben. Jesus, wir danken dir für diese Liebe, die Agape-Liebe, deine göttliche Liebe. Und danke, dass du kommst und lebst in uns. Herr, wir sind so unfähig aus uns selber. Wir brauchen dich mehr und mehr, dass du uns neu machst. Wie eine Blume, die aufgeht. Herr, komm, mach uns neu. Du bist die Liebe. Danke, dass du in uns lebst. Danke, dass du uns stärkst. Danke, dass du uns änderst. Danke, dass du uns neue Mut und Hoffnung schenkst heute Morgen. Amen.